Das ist ein Podcast von der reformierten Kirchengemeinde Holderbank Mürike-Wildegg. Der Gottesdienst zum Nachhören vom Eidgenössischen Dankbuß- und Betttag, 20. September 2020 aus der Kirche Mürike-Aargau. Feiert haben wir zusammen mit der Kirchengemeinde Rupperswil, Pfarrer Martin Hess, der Kirchengemeinde Auenstein, Pfarrer Arpad Ferenz und mir, Pfarrer Martin Kuse von Holderbank Mürike-Wildegg. An der Orgel Christina Ischi singt der Männerchor Mürike-Wildegg. Herzlich willkommen.
Wir feiern Gottesdienst im Namen von Gott, der uns trägt, im Namen von Jesus Christus, der uns vorausgeht und im Namen vom Heiligen Geist, der uns tröstet und ruft. Amen. Sind Sie alle ganz herzlich willkommen zu dieser Feier am Eidgenössischen Dank-, Buß- und Betttag. Ich freue mich, dass wir zusammen feiern können, die drei Kirchengemeinden Auenstein, Rupperswil und Holderbank Mürike-Wildegg. Ich freue mich, dass der Männerchor Mürike-Wildegg heute singt. Es war lange unklar, ob das geht. Sie haben mit Face Shields Proben angefangen. Und ja, Sie kennen das alle. Wir leben die Zeiten, wo wir eine gute Mischung finden müssen aus bleibender Sorgfalt und aus Gelassenheit. Und ich finde es schön, dass wir jetzt heute, so wie wir da sind, die vier durchführen können. Wir haben aufs Abendmahl verzichtet, aber dafür haben wir Gemeinschaft und Musik und Besinnung. Mein Auensteiner Kollege, der Arpad Ferenc, mein Rupperswiler Kollege Martin Hess und ich, wir drei haben uns Gedanken gemacht im Vorfeld, über was wir heute nachdenken wollen. Wir haben uns austauscht über ein Thema, das uns im Sommer alle eine Zeit lang recht lebhaft beschäftigt hat. Die Mohrenköpfe. Ja, all die Fragen nach politischer Korrektheit, nach Alltagsrassismus, nach Identität, nach Gemeindewappen und nach Schocki. Hier in Holderbank Mürike-Wildegg ist das Thema natürlich besonders brisant, weil wir ja in Mürike-Wildegg einen schwarzen Kopf im Wappen haben. Und sogar hier in unserer Kirche, im Fenster rechts von der Mitte, in dem rötlichen Fenster, schauen uns schwarze Gesichter an. Da war es ja irgendwie naheliegend, dass wir das Thema aufgreifen. Auch wenn es vielleicht wieder eher dagegen spricht, dass wir drei Pfarrer, die heute darüber reden, alles alte, weisse Männer sind. Aber wir freuen uns, wenn sie uns trotzdem zulassen und sich ebenso auch ihre eigenen Gedanken machen zu einem sensiblen Thema, wo es allerlei Empfindungen, Empfindsamkeiten und Überlegungen dazu gibt. Jetzt lade ich Sie aber zuerst einmal zu einem Lied ein. Das Lied im Gesangbuch wäre die Nummer 39. Ja, es steht auf dem Liedblatt auch, RG 39. Desiree Mathis hat extra noch Liedblättchen gemacht für heute und so muss ich Ihnen die Strophen gar nicht ansagen. Sie können einfach die abgedruckten Strophen hier singen. Ich lade Sie ein, zum Singen aufzustehen, wenn Sie das gut können.
Wir sammeln uns zum Gebet. Gnädiger, geduldiger Gott, offen von unserer Schuld zu reden, gelingt uns selten. Schuld einzugestehen, fällt uns schwer. Und die Bitte um Vergebung will uns kaum über die Lippen. Lieber reden wir uns heraus und sagen, so schlimm war es doch gar nicht. Oder andere sind noch schlechter als ich. Wahrlich, du hast es schwer mit uns, Gott. Wir machen dir Mühe mit unserer Uneinsichtigkeit und unserem Stolz. Wir klammern uns an Begriffe, weil wir uns bedroht fühlen und meinen, wenigstens ein wenig Sicherheit sollten wir haben. Und dabei übersehen wir, dass wir dich in deinem Erbarmen durch unsere Selbstgerechtigkeit immer wieder kränken. Gott, hilf uns, ehrlich mit uns selber zu werden. Erspar uns das Erschrecken nicht über die Abgründe unserer Seele und über das Böse, das wir anrichten können. Aber wir bitten dich, überlass uns nicht der Verzweiflung, wenn wir einsehen müssen, dass vieles nicht wieder gut zu machen ist. Gott, vergib uns unsere Schuld und lass uns zu neuen Menschen werden. Im Vertrauen auf dich. Amen. Ich darf Sie dazu einladen, dass wir das Lied 518 einstimmen. Erste, zweite und fünfte und sechste Strophe des Liedes Großer Gott, wir loben dich.
Ich darf euch Geschichte lesen aus der Bibel zu dem Thema. Und wie der Martin schon darauf hingewiesen hat, ist es eigentlich eine Bildergeschichte. Das Bild dazu habt ihr hier im roten Fenster vorne rechts. Ein Engel des Herrn aber sprach zu Philippus: Mach dich auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Sie ist menschenleer. Und er machte sich auf und ging. Da kam ein äthiopischer Hofbeamter vorüber, ein Eunuch der Kandake, der Königin der Äthiopier. Er war ihr Schatzmeister. Der war nach Jerusalem gereist, um dort zu beten. Nun befand er sich auf dem Heimweg. Er saß auf seinem Wagen und las im Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus: Geh und folge diesem Wagen. Philippus holte ihn ein und hörte, wie er im Propheten Jesaja las, und sagte: Verstehst du, was du da liest? Der sagte: Wie könnte ich, wenn niemand mich anleitet? Und er bat Philippus, auf den Wagen zu steigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er las, war folgender: Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtbank geführt, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde aufgehoben das Urteil gegen ihn, doch von seinem Geschlecht, wer wird davon erzählen? Denn weggenommen von der Erde wird sein Leben. Der Eunuch sagte nun zu Philippus: Ich bitte dich, sage mir, von wem spricht hier der Prophet? Von sich oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Als sie weiterzogen, kamen sie zu einer Wasserstelle. Und der Eunuch sagte: Schau, hier ist Wasser. Was steht meiner Taufe noch im Weg? Und er ließ den Wagen anhalten, und sie stiegen beide ins Wasser hinab, Philippus und der Eunuch, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser stiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Eunuch sah ihn nicht mehr. Doch er zog voll Freude seines Wegs. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Jetzt hören wir den Männerchor. Mit dem Gloria, glaube ich, von der deutschen Messe vom Schubert.
Thank you.
Dieser Sommer ist im Zusammenhang mit der Black Lives Matter-Thematik die Frage nach dem Mohrenkopf ins Licht gerückt. Das ist die Frage, wo wir in unserem Denken, in unserem Mindset latenten Alltagsrassismus eingebaut haben, ohne dass uns das bewusst ist. Die Forderung ist gekommen, dass Gemeinden, die einen Mohr im Wappen haben, daran etwas ändern. Wir sind ja so eine Gemeinde. Das betrifft uns. Zu dem Mohr, zu dem schwarzen Kopf in unserem Wappen, gibt es natürlich gemachte Meinungen. Als ich das Thema für heute im Newsletter der Kirchengemeinde angekündigt habe, ist etwas passiert, was vorher noch nie passiert ist. Ich hatte postwendend Zuschriften gehabt. Beweis genug, dass das ein Thema ist, das die Gemüter erhitzt. Warum das so ist? Darüber denkt mein Kollege, der Arpad Ferenc, im dritten Teil der Predigt noch nach. Ich möchte Ihnen jetzt zuerst mal eine Übersicht über die Möriker-Situation geben. Über den Mohr in unserem Wappen gibt es meines Wissens zwei Theorien. Die eine ist, das sagt der heilige Antonius von Ägypten. Der heilige Antonius der Grosse, der als Begründer vom christlichen Mönchtum gilt und der im 3. Jahrhundert als Einsiedler in der Wüste gelebt hat, das war der Schutzpatron der vormaligen Kirche. Oben auf der Empore steht noch das alte Antonius-Glöckli aus dem 14. Jahrhundert, aus einer früheren Kapelle, die hier mal gestanden ist. Der Antonius ist der Legende nach aus Mittelägypten gekommen. Scheinbar hat man sich im Mittelalter die Afrikaner generell als Schwarze vorgestellt. Denn wäre also der Mohr in unserem Wappen ein alter Schutzheiliger, wo man sich dankbar daran erinnert und wo man in Ehre haltet. Gegen diese Theorie spricht allerdings die Beobachtung, dass der heilige Antonius in der christlichen Kunstgeschichte eigentlich immer und überall weiss dargestellt worden ist. Die zweite Theorie über unseren Mohr ist, dass unser seit 1292 bezeugte Ortsname im Volksmund die Vorstellung von einem Mohr geweckt hat. Das Alamannische, ich weiss halt nicht einmal, wie man es richtig ausgesprochen hat, Mohrinkon oder so, hat etwas bedeutet wie bei den Höfen der Sippe des Mohr. Das kann alles Mögliche bedeutet haben. Latinisch Morus bedeutet auch zum Beispiel Maulbeerbaum oder närrisch, Narr. Aber man hat da drin offenbar das Wörtli Mohr gehört, das vom Maurus herkommt, von den Mauren, von Mauretanien oder vom heiligen Mauritius, wo der Legende noch im 3. Jahrhundert als christlicher schwarzer Märtyrer im Wallis gestorben ist. Saint-Maurice ist ihnen ein Begriff. Die Mohren, die Schwarzen, haben im Mittelalter oft als edle und exotische Leute gegolten. Von denen war man fasziniert. Aber, und das ist der springende Punkt, man hat sie kaum als Individuen wahrgenommen. Und sie waren häufig halt gleich Bedienstete, rangniedere Leute, Diener, Köche, Soldaten. Der Mohr in den Wappen sieht immer gleich aus. Er ist ein austauschbares, stereotypes Ding, ein Icon oder ein Logo fast, würden wir heute sagen. Und Stereotype sind halt auch Schubladen. Ich werde Ihnen dazu folgenden wunderbar selbstironischen Witz erzählen, den ich mal gehört habe. Achtung, der geht so. Was ist der Unterschied zwischen Asiaten und Rassismus? Wissen Sie es? Rassismus hat viele Gesichter. Hören Sie noch? Ich hoffe, es sind keine Asiaten heute hier im Raum. Aber auch die würden die Ironie verstehen vom Witz. Es geht darum, dass wir hier, wo wir kein gutes Sensorium zur Unterscheidung haben, eben zur Gleichmacherei neigen. Die Faszination für die fremden schwarzen Menschen hat um die Wende zum 20. Jahrhundert nochmal andere Formen angenommen. Im Zeitalter des Kolonialismus hat es die sogenannten Völkerschauen gegeben, wo man sich die exotischen, fremden, spannenden Wesen gegen Geld hat können anschauen konnte. Man hat die Leute ausgestellt, nicht selten im Zoo. Im Englischen hat sich dafür auch der Ausdruck Menschenzoo eingebürgert. Wenn man sich das heute überlegt, so spricht ja das auch eine Sprache. Und es war in selber Zeit, wo der Mohrenkopf als Süßspeis erfunden wurde, nämlich im Jahr 1892 in Leipzig. Wie auch immer man zum Mohrenkopf steht, der Zusammenhang, dünkt mich, den sollte man kennen. Wir haben außerdem hier in der Kirche die schwarzen Gesichter in dem Fenster. Sie haben es schon gehört, hier vorne das zweite Fenster von rechts. Es stellt die Geschichte dar, die Sie vorhin in der Lesung gehört haben, über den sogenannten Schatzmeister von Äthiopien oder Kämmerer oder in einem modernen Wort würde man heute sagen, der Finanzminister. Die ganze Reihe von Kirchenfenstern davor haben den Heiligen Geist und seine Wirkungen in der christlichen Gemeinde zum Thema. Und in diesem Fenster ist die Wirkung oder das Thema die besondere Erscheinungsform vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist in der Gemeinde ist eben die Taufe. Der Robert Scher, der die Fenster anfangs der 50er Jahre zu diesem Themenkreis gestaltet hat, hat hier die Szene aufgegriffen, die als die erste Taufe von einem Afrikaner gilt. Will heissen, hier in dieser Episode in der Apostelgeschichte im ganz frühen Christentum wird das Christentum zum ersten Mal international, überschreitet Grenzen von Kontinent, von Nationalität und von Hautfarbe. Die gute Nachricht gilt allen Menschen. Unten, im untersten Drittel vom Fenster, sehen Sie, wie der Philippus, der äthiopische Finanzminister, tauft. Er steht dort unten in so einer kleinen Pfütze, in einem kleinen Teich, gerade am Wegrand, rundum, allweg noch ein paar Bedienstete von ihm. Die Bibel erwähnt eigentlich nie, dass der Äthiopier schwarz gewesen sei. Aber man kann allweg schon davon ausgehen. Ich glaube, weisse Äthiopier gibt es allweg nicht, oder wissen sie es? Also heute vielleicht schon, Eingewanderte oder so, aber allweg hat es dort mal eine Kennung gegeben. Aber eben schon hier fängt es an. So genau wissen wir es nicht. So erzählt das Fenster hier vorne in der Kirche von der Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit über Hautfarben weg. Und davon hören wir nachher im zweiten Predigtteil noch mehr.
Liebe Gemeinde, der Erste, der nach der Bibel getauft worden ist, nach dem Jesus selber, war ein Schwarzafrikaner. Also. Aber noch viel verrückter, noch viel ungewöhnlicher, er war auch noch ein Eunuch als Finanzminister von der äthiopischen Königin, irgendwie verständlich. Ein Eunuch, und ihr wisst, was ein Eunuch ist. Ein Kastrat. Und da steht in der Bibel. Es gibt nur Übersetzungen, die das früher auch verschämt verschwiegen haben. Der erste offene Christ nach der Bibel war also ein schwarzer Eunuch gewesen. Wenn das nicht eine sehr deutliche Stellungnahme ist für die Gleichwertigkeit der Menschen in der christlichen Gemeinde, dann wüsste ich nicht, wie man es noch deutlicher machen könnte. Rassismus, das Gegenteil von dem, tut Menschen voneinander unterscheiden und ausgrenzen, je nach Herkunft und Hautfarbe. Die grössten Unterschiede sind dann auch etwa die zwischen den weissen nordischen, europäischen Menschen und den ganz schwarzen Schwarzafrikanern. Und zwar bei der Hautfarbe und auch kulturell und in der Physiognomie, im Aussehen von den Gesichtern noch. Solche Unterschiede berühren und beschäftigen einen, wenn man einem Schwarzen begegnet. Ich war ja noch nie in Schwarzafrika. Aber ich stelle mir vor, dass das durchaus auch umgekehrt funktioniert. Dass ein Weisser dort unter lauter Schwarzen bei den Leuten ganz ähnliche Gefühle bewirken. Auf der einen Seite ist so ein Mensch mit einer anderen Hautfarbe ja faszinierend und interessant. Man muss doch heimlich fast zweimal hinschauen und, oder wenigstens ein bisschen güchseln. So jemand fällt halt auf. Für die einen ist das besonders interessant und attraktiv, weil es so exotisch ist, eben faszinierend und interessant. Auf der anderen Seite, und für andere Menschen, tut das eher einen Abwehrreflex auslösen. Die andere Farbe tut einem ein bisschen beunruhigen oder sogar ein bisschen Angst machen. Die weissen Zähne blitzen schon viel auffälliger aus einem schwarzen Gesicht, auch wenn sie lachen. Aber als Zähne zeigen ist ja etwas Ambivalenz. Es kann Fröhlichkeit oder verhaltene Aggressivität signalisieren. Das sind tief in der Menschheitsgeschichte verwurzelte Gefühle, die hier eine Rolle spielen. Und ist manchmal auch ein Streich spielen in der Begegnung mit der anderen Hautfarbe. Das vertraute Eigene gegen verdächtige, vielleicht gefährliche Fremde, wo so ungewohnt anders ist. Es ist beides Faszinosum und Tremendum. Es tut einem faszinieren und gleichzeitig auch bei Fremden Respekt oder Furcht erregen. Das allein ist noch nicht Rassismus. Das ist die Natur von uns Menschen. Rassismus tut den Unterschied zwischen den Menschen dann aber betonen und das Fremde, das andere abwehren und abwerten. Ich weiß nicht, ob ihr es wissen, aber sie sind auch einmal, die Familie von meinem Bruder ist einmal bei mir, wo ich da gewohnt habe, noch zu Gast gewesen, in der Not. Und ich habe ja selber eine schwarze Nichte und so Mischling. Gang doch heim auf Afrika, du gehörst nicht hierhin. Ist fast noch das Harmlosere, wo Schwarze bei uns manchmal ungefragt auf offener Strasse hören müssen, als solche, die von klein auf da aufgewachsen sind und Mundart reden wie wir. Rassismus hat zwar eine der Wurzeln ganz tief in der Natur der Menschheitsgeschichte. Es spielt aber ganz stark auch eine kulturelle Komponente mit ihr. Es ist eine kulturelle, eine zu der Natur her entwickelte Erscheinung, die wir aber nicht gutheissen und nicht wirklich wollen, wenn man auch nur ein bisschen darüber nachdenkt. Gerade in unserem Glauben ist doch die Gleichheit von allen Menschen konstitutiv. Vor Gott sind wir alle gleich, Brüder und Schwestern von Jesus und sozusagen adoptiert als Kind von Gott. Von einer Hautfarbe ist hier nie eine Rede. Solche Gedanken haben hier eigentlich gar keinen Platz. Und das wollte ich ja die Geschichte von Philippus und dem Kämmerer aus dem Mohrenland auch sagen. Und doch hat die Idee von der Gleichheit elend Mühe, sich durchzusetzen. Die uralten Gefühle vom alten Menschen in uns sind unheimlich stark und dauerhaft. Kommt dazu, dass man diese falsche Einstellung und das Fehlverhalten bei allen anderen immer viel besser sehen als bei uns selber. So richtige Rassisten sind doch eigentlich immer nur die anderen. Kommt dazu, dass der Rassismus früher manchmal sogar auch religiös begründet worden ist. Wenn man will, kann man natürlich alles religiös begründen. Die Idee von der Gleichheit und Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeit von allen Menschen ist aber ganz sicher in der Bibel viel besser und viel stärker begründet. Aber eben, der Gedanke hat es schwer gegen die Natur des Menschen und hat es schon immer schwer gehabt. Die Idee von der Gleichheit und von der Brüderlichkeit von allen Menschen als Geschöpf von Gott und sogar die Idee, dass wir für die Fremden unter uns ganz besonders verantwortlich sind, dass man die nicht bedrücken und nicht benachteiligen darf, das ist in der Bibel und auch in der jüdischen Tradition dermassen dominant, dass wir eigentlich gar nicht ernsthaft auf eine andere Idee kommen können. Das macht einem eine chassidische Geschichte besonders deutlich. Für die Juden ist ja auch wichtig, aus religiösen Gründen Tag und Nacht richtig zu unterscheiden. Der Tag, vor allem dann auch wichtig für den Sabbat, fängt ja am Vorabend an für die Juden, wenn die Sonne untergegangen ist und man die ersten drei Sterne am Himmel sieht. Dann kann man die Sabbatlichter anzünden. Umgekehrt ist auch die Frage wichtig, wenn ist eigentlich Tag. Weil man erst, wenn die Nacht vorbei ist, wenn es Tag ist, Tefillin, die Gebetsriemen, darf anlegen zum Morgengebet. Darum hat einmal ein alter Rabbi seine Schüler gefragt, wann fängt der Tag an? Der eine hat gesagt, das ist, wenn man von weitem ein Schaf von einem Hund kann unterscheiden. Aber der Rabbi hat abgewunken. Ein anderer hat gesagt, das ist, wenn man von weitem einen Feigenbaum von einer Dattelpalme kann unterscheiden. Aber auch diese Antwort hat der Rabbi nicht gelten. Da haben die Schüler selber gefragt, aber sag denn du, wann wird es der Tag? Da hat der Rabbi gesagt, wenn der im Gesicht von jedem Mensch eure Brüder oder eure Schwester können erkennen, dann wird es Tag. Ist das nicht eine eindrückliche Geschichte und eine deutliche Stellungnahme gegen jede Form von Rassismus und von Abwertungen von anderen? Tag werden tut der Rabbi natürlich da in einem tieferen Sinn verstehen. Wenn tagt es diesen Menschen endlich? Man fragt sich unwillkürlich, ob es wirklich schon überall hat angefangen, Tage oder bei wem das hat angefangen und bei wem am Ende noch nie so ganz.
Liebe Gemeinde, warum stört mich die Debatte um den Mohrenkopf? Immer wieder kommt es vor, dass gewisse Debatten das Gemüt der Öffentlichkeit stören. Und immer wieder denke ich mir dabei, was soll das? Es war schon einmal eine Frage und es wird wieder sicherlich eine werden. Lass uns doch weiterschauen, lass uns doch weitergehen. Aber so einfach ist dies leider nicht. Denn die Debatten, die wie im Falle des Mohrenkopfs hitzig, emotional und bisweilen gar dogmatisch geführt werden, lassen gar nicht zu, dass man einfach weitergeht. Sie fordern uns heraus, darüber nachzudenken, was unserer Meinung nach das Sachproblem ist. Und doch genau da fangen die Schwierigkeiten an. Denn was ist das Sachproblem in dieser Debatte? Ginge es um ein Wort, so könnte man dies ohne weiteres ersetzen. Niemand müsste sich genötigt fühlen, hitzig oder emotional darauf zu reagieren. Abgesehen davon, dass dies das Problem im Grunde nicht lösen wird, denke ich, dass es hier nicht um den Austausch eines Wortes handelt. Und wir machen uns die Sache viel zu einfach, wenn wir meinen, das sei das Problem an sich. Und ich habe mir überlegt, wo genau das Problem liegen könnte. Meiner Meinung nach geht es bei der ganzen Debatte um den Mohrenkopf um etwas Tiefgreifenderes. Um etwas Tiefgreifenderes, als im ersten Moment der Fall zu sein scheint. Und was mich eigentlich interessiert, ist die Tatsache, warum es so viel Emotionen gibt um ein Gebäck, welches auch unter dem Namen notabene Schokokuss genauso gut schmecken würde. Und ich denke, dabei geht es eigentlich um eine Frage, welche uns ausnahmslos betrifft. Es geht doch darum, was mich als Mensch, als Bewohnerin, als Bewohner der Schweiz ausmacht. Mit anderen Worten, wie definiere ich mich heute und hier? Ist der Mohrenkopf wirklich ein fester Bestandteil meiner Identität, meines Alltags, oder ist er etwas, was man auch anders nennen kann? Manche Menschen würden für die eine, manche für die andere Variante eine Lanze brechen. Und insofern denke ich, dass die Debatte um den Mohrenkopf im Grunde eine Stellvertreterdebatte ist. Und die eigentliche Frage, welche im Hintergrund lauert, ist nämlich, wie man Identität versteht und wie man Identität konstruiert. Lange Zeit waren diese Konstrukte gegeben. Man hat gewusst, was ein Schweizer, was eine Schweizerin ausmacht. Auch wenn das zugegeben klischeehaft war, hat man doch immerhin gewisse Anhaltspunkte gehabt. Und diese sind nach und nach ins Wanken geraten und wurden und werden laufend in Frage gestellt. Spätestens zum Zeitpunkt der Grundings der Swissair ist klar geworden, die alten Identitätskonstrukte helfen nicht mehr. Sie genügen nicht, um die Identität einer Willensnation zu unterstützen. Und daraufhin hatte man in den alten und bewährten lokalen Strukturen, Bräuchen und Sitten Halt gesucht. Doch durch die veränderte Weltlage vermögen diese auch nicht, die Identität genügend zu unterstützen. Und all das weckt dann Ängste in uns. Ängste, mit denen wir nicht so richtig umgehen können. Und jetzt auch noch der Mohrenkopf. Nein, denken einige, während wiederum andere meinen, das ist vollkommen gut und richtig so. Es ist höchste Zeit. Und meine Frage ist, ob man mit der Ausradierung eines Wortes das Problem selber gelöst hat. Meines Erachtens ist dies nicht der Fall. Man kann beliebige Wörter austauschen, denn sie beruhen auf gewissen gesellschaftlichen Übereinkünften. Es geht aber doch darum, dass man das Denken, die Mentalität der Menschen verändern sollte. Nicht in Worten, sondern in der Praxis sollten wir einander mehr Wertschätzung entgegenbringen. Und dazu bietet uns die Geschichte des äthiopischen Finanzministers ein gutes Beispiel. Philippus ist in diesem Fall bereit, den anderen als Bruder zu akzeptieren, auch wenn alles dagegen spricht. Der andere hat eine andere Sprache, eine andere Kultur und auch noch eine andere Hautfarbe. Es fällt Philippus gewiss nicht leicht, aber er macht den Schritt und redet den anderen an. Und daraus wächst dann eine Beziehung, eine echte Brüderlichkeit. Und ich denke, bei der ganzen Debatte um den Mohrenkopf sollten wir nicht vergessen, um was es eigentlich geht. Nicht um einen Namen, nein, auch nicht um einen irgendwie gearteten Begriff. Es geht um mich und um dich, um mich und um all die anderen um mich herum. Und darum, wie ich mich und vor allem, wie wir uns in dieser veränderten Welt verstehen und verstehen wollen. Vieles was uns lieb und teuer geworden ist, mussten wir in der letzten Zeit gehen lassen. Die Welt ist anders geworden. Vielleicht aber ist gerade dies die Chance, darüber nachzudenken, was uns, oder anders gesagt, was mir persönlich wichtig ist, wie ich mich in dieser veränderten Welt verstehe und wie ich mich verstehen will. Unsere biblische Geschichte liefert uns diesbezüglich einen Hinweis. Philippus ist bereit, auf den anderen zuzugehen, und der andere ist bereit, zuzuhören. Der Dialog, aus der eine gute Praxis, eine echte Schwesterlichkeit und Brüderlichkeit wachsen kann, beginnt nämlich hier. Und ich wünsche uns allen, dass wir diese Debatte miteinander führen können, um nachher dann genüsslich unseren Schokokuss verzehren zu können. Und jetzt hören wir den Männerchor mit dem Credo aus der Deutschen Messe.
Ich lade Sie ein zum gemeinsamen Gebet, zur Fürbitte. Wir werden still. Unser Gott, du bist bei uns zu allen Zeiten von unserem Leben, auch wenn wir das manchmal nicht spüren können. Wir bitten heute für all die notleidenden Menschen in der Welt, die Vertriebenen und Heimatlosen, die auf der Strasse leben und keine Perspektive haben. Schenk du ihnen Kraft, den Blick nach vorne zu richten. Schenk ihnen Mitmenschen, die ihnen gütig begegnen. Schenk uns allen hier in Europa, dass unsere Mitmenschlichkeit stärker sei als unsere Angst. Im Vertrauen auf deine Güte bitten wir dich für alle unter uns, die um einen geliebten Menschen trauern. Lass sie nicht versinken in Mutlosigkeit und Verzweiflung, sondern tröst sie durch deine Gegenwart. Gib ihnen Kraft von deiner Liebe, die stärker ist als der Tod. Wir bringen dir, Gott, in einem Moment der Stille das, was uns je persönlich auf dem Herz liegt. Nimmst du an und gib zugleich auch Raum frei in uns für deine Gedanken, für deinen Geist. Alles, was uns noch auf dem Herz liegt, wo wir nicht laut ausgesprochen haben, alles nehmen wir mit dir in die Worte, die uns Jesus gelehrt hat. Und so beten wir alle miteinander und füreinander und stehen auf dazu. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen wir Platz. Wir hören das Offertorium aus der deutschen Messe. Sie haben es schon gemerkt, und ich habe es auch schon gesagt, eben das traditionelle Abendmahl, wo eigentlich so etwas Schönes ist, wenn man es gerade mit mehreren Gemeinden zusammen feiern kann, haben wir heute ausfallen lassen. Die Corona-Bedingungen machen es einfach bei so vielen Leuten ein bisschen schwierig. Aber freuen wir uns einfach so auch über die Gemeinschaft, die wir heute hier in der Kirche haben können, im Geist von Jesus. Ich danke meinen beiden Kollegen für den Austausch und die anregende Zusammenarbeit. Ein Männerchor danke ich dafür, dass sie sich doch entschlossen haben, heute hier zu singen. Ich glaube, wir haben das alle sehr genossen, nachdem ja so lange auch Chormusik in der Kirche schwierig bis verboten war. Ich danke auch der Christina Ischi für ihre Musik an der Orgel und der Desiree Mattis, unserer Sigristin, für den gastlichen Rahmen hier in der Kirche. Sie hat auch beim Dubler zu Walterswil die Corona-konformen Süßigkeiten besorgt die sie nachher am Ausgang je überkommen, als Ersatz für den Apéro, der ja eigentlich für heute geplant gewesen wäre. Sie dürfen alle am Ausgang das braune Ding mitnehmen. Wie soll man jetzt dem sagen? Schokoküsse. Mir hat das noch gefallen, was ich auf dem Schlossbistro zu Wildegg gesehen habe. Am Kiosk dort steht einfach, es ist ein Doubler. Wie ein Kegifred oder ein Ragusa ist das einfach ein Doubler. Desiree Mathis hat gesagt, ja nein, das heisst dann in der Ostschweiz schon wieder anders. Aber dann heisst es halt dort anders. Also, sie kommen alle am Ausgang einen Doubler mit, übergeniessen sie den. Und ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Sonntag und im Namen auch von meinen Kollegen eine gesegnete Woche. Wir singen zum Schluss miteinander alle nochmal ein Lied, und zwar «Ich lobe meinen Gott». Die Nummer 8 im Gesangbuch und auch auf dem Blättchen. Wir singen das auf Deutsch, auf Französisch und nochmal auf Deutsch. Oder einfach, wenn Sie es auch dreimal auf Deutsch singen, wir singen es einfach dreimal. Wir bekommen dann noch den Segen für auf den Weg, und ich bitte Sie, für beides nochmal aufzustehen. Wir haben übrigens darauf verzichtet, heute noch aus allen Gemeinden Mitteilungen zu machen, und Ausblick auf die nächste Woche. Schauen Sie doch einfach in unseren einschlägigen Publikationen im Kirchenzettel auf der jeweiligen Homepage. In den gewohnten Kanälen finden Sie alles. Geht mit Gott. Wacht, steht fest im Glauben, sind mutig und stark, und alle eure Angelegenheiten lasst in Liebe geschehen. Wort vom Apostel Paulus an die Korinther und an uns. Gott segnet dich und behütet dich. Gott lässt sein Gesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. Gott schaut dich freundlich an und gibt dir Frieden. Amen. Wir hören noch den Schlussgesang aus der deutschen Messe von Franz Schubert.